ein grosses Ziel für heute Morgen, und zwar, dass das Thema nicht mit Angst und Sorge beleidigt ist, sondern mit Mut, Hoffnung und Zuversicht am Schluss von dieser Predigt. Bei uns gibt es immer wieder viele Kinder bei uns in der Gemeinde, aber ein Vorname, es gibt ja fast alle Namen, aber ein Vorname habe ich noch nie gehört, und der ist Judas. Der Vorname Judas ist tabu. Eine einzige Person heisst laut Schweizer Telefonbuch so, Judas. In Deutschland, wo wie in der Schweiz Vornamen auch verboten werden können, um damit Kinder nicht lächerlich zu machen oder Anstoss zu erregen, in Deutschland lehnen die Standesämter bisher alle älteren Wünsche nach einem kleinen Judas ab. Judas ist der Jünger, wo Jesus der Tempelbehörde verraten hat. Judas bedeutet Verrat. Ist der Judas für die Kreuzigung von Jesus verantwortlich? Über Jahrhunderte weg sind die Juden als Christustöter diffamiert worden. Unzählige Verfolgung, Judenhass und Pogrom bis hin zum Holocaust hat es aufgrund von dieser Behauptung gegeben. Dreht der Hohe Rat, das oberste jüdische Gericht, die Schuld am Tod von Jesus? Wer hat Jesus getötet? Es ist interessant, dass in der Bibel niemand steht, dass der Judas Jesus verraten hat. Sondern er hat ihn übergeben. Nur schon das Wort übergeben und verraten, die zwei Wörter lösen völlig etwas anderes aus. Kein Wort von Verrat, nichts von Judas, dem Verräter. Jesus war nicht das Opfer von einem Anschlag von böswilligen Menschen, sondern er hat sein Leben freiwillig hingegeben. Wörtlich sagt er, die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Wo Jesus sich im Beisein vom Judas, den Soldaten und Tempelwächter gestellt hat, er hat sich gestellt, sind alle auf der zu Boden gefallen, wo er gesagt hat, ich bin es. Zum Petrus, der ihn beschützen mit dem Schwert, hat er gesagt, steck dein Schwert wieder in die Scheide. Soll ich etwa nicht aus dem Kelch trinken, den mir der Vater gegeben hat? Wer hat Jesus den bitteren Kelch gegeben? Sein Vater. Gott, der Vater von Jesus, war es, der ihm den Kelch zum Trinken gegeben hat. Die Römer haben die Richtung am Kreuz lediglich bewerkstelligt. Und so ist Jesus das erste Märtyrer gestorben, weil er an Gott festgehalten hat. Er war nicht das Opfer von irgendwelchen böswilligen Menschen, sondern er hat sein Leben gegeben. Es steht im Hebräer 12, Vers 2, er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Motivation für Jesus und der bittere Kelch zu trinken war die Freude, die ihn nachher erwartet hat. Was beinhaltet die Freude, die ihn erwartet hat? Du und ich und alle Menschen, die Jesus als Erlöser angenommen haben. Das war seine Motivation. Dich hat Jesus am Kreuz vor Augen gehabt. Für dich sagt er ja. Christus hat sein Leben für dich gegeben. Wärst du bereit, dein Leben für ihn auch zu geben? Das ist die Frage von heute Morgen. Und ich habe den Eindruck, es ist wichtig, dass wir auf die Frage eine Antwort geben. Jesus hat niemandem versprochen, dass seine Nachfolge immer nur Wellness, Wohlstand, Gesundheit und Sicherheit bedeutet. Jesus beruft Menschen zu etwas, das grösser ist als das persönliche Glück. Etwas, das so gross ist, dass seine Nachfolger auch Leid oder Verfolgung dafür würden in Anspruch nehmen oder in Kauf nehmen. Im Johannes 15, Vers 20 nennt er die Sache beim Namen. Dort sagt er, denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Da sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und wenn sie auf mein Wort gehört haben, werden sie auch auf euch. Und wenn sie auf mein Wort gehört haben, werden sie auch auf euch hören. Wie würdest du reagieren, wenn du aufgrund von deinem Glauben um dein Leben bangen müsstest? Ist der Jesus dein Leben wert? Könntest du dem Druck standhalten? Nein. Die Kraft haben wir von uns aus nicht. Offenbarung 7 leitet den Fokus nochmals auf die Überwinder, wo der Johannes beim fünften Siegel gesehen hat. Das ich möchte noch mal kurz einordnen. Wir sind bei den sieben Siegel gewesen, letztes Mal. Nach dem fünften Siegel, wo es um die Märtyrer geht, um die Überwinder, gibt es so ein sogenanntes Intermezzo. Das ist ganzes Kapitel 7. Also wir sind immer noch innerhalb vom Rahmen von diesen sieben Siegel. Und dort haben wir gesehen beim fünften Siegel, dass die Märtyrer der Grund sind, warum das Ende der Welt noch auf sich warten lässt. Auf die Frage, wie lange es noch dauern wird, haben sie die Antwort bekommen. Und es wurde ihnen gesagt, sie sollten noch eine kleine Weile Geduld haben, denn auch unter ihren Brüdern, die wie sie Christus dienten, gibt es noch einige, die zuvor noch für ihren Glauben sterben müssen. Das war die Begründung, warum dass Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Und auch in der Offenbarung 7, wo wir heute dran sind, geht es um die Verzögerung. Vier Engel wird folgende Anweisung geben. Wartet, zerstört nicht das Land oder das Meer oder die Bäume, bis wir den Dienern Gottes sein Siegel auf die Stirn gedrückt haben. Also bevor das ganz schwere Gericht und die schwierigen Situationen kommen, sollen zuerst die Diener von Gott ein Siegel auf die Stirn gedrückt bekommen. Die Wartezeit, die Verzögerung dient der Versiegelung von den Menschen, die in einer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus leben. Und diese Schar, die repräsentiert die Gemeinschaft der Überwinder, denen Jesus versprochen hat, er werde den Namen von seinem Gott und von Jesus auf die Stirn schreiben. Vielleicht mögt ihr euch noch erinnern, das ist im Sendschreiben an die Gemeinde von Philadelphia gestanden. Dass die überwinden, dass die den Namen von Gott auf die Stirn geschrieben bekommen. Und da geht es wieder um die Menschen. Allerdings garantiert Gott das Siegel auf die Stirn seinen Freunden keineswegs, dass sie vor irdischem Leiden verschont bleiben. Der Mahnung von Christus, ihm treu zu bleiben, selbst wenn es schlimmstenfalls das Leid bis zum Märtyrertod bedeuten soll, durchzieht die ganze Offenbarung. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Offenbarung nicht so gern gelesen wird. Ich möchte den Satz nochmal sagen. Der Mahnung von Christus durchzieht die ganze Offenbarung, dass seine Leute, seine Freunde, ihm schlimmstenfalls bis zum Märtyrertod treu bleiben sollen. Letztes Mal ist die Frage auch im Raum gestanden, wer kann den Tag vom Zorn vom Lamm bei der Wiederkunft von Jesus bestehen? Wer kann dem Zorn widerstehen? Und die Antwort ist da, wird uns da geben, nur die, die das Siegel von Jesus als sein Eigentum kennzeichnet sind. Wir müssen mit dieser neuen Identität, wo uns als Gottes Kind, als sein Eigentum, als seine königliche Priesterschaft kennzeichnet, angezogen sein. Die Versiegelung ist der Heilige Geist. Es steht im Epheser 1, Vers 13, ihr könnt mitlesen. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat und dass wir sein Eigentum sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Ich hoffe, das haben wir gut verstanden. Damit die Nachfolger von Jesus seine Freunde genannt, in diesen schwierigen Zeiten von den Gerichten, die über die Welt gehen, bestehen können, brauchen sie das Siegel. Die Kennzeichnung von seinem Eigentum. Der Johannes hört im Kapitel 7, Vers 4, dass 144.000 12 mal 12.000 aus allen Stämmen Israels das Siegel erhalten, überkommen. Es gibt die Meinung, dass diese Gruppe ein jüdischer Überrest ist, der sich aufgrund der Entrückung der Gemeinde zum Glauben an Jesus Christus, den Messias, bekehrt. Und ich möchte das nochmal kurz aufzeigen, einfach, dass wir da einen Überblick haben. Das ist ein bisschen schwierig. Ich habe das letztes Mal schon gesagt, wie es verschiedene Modelle gibt. Und ich habe auch letztes Mal das Angebot gemacht, dass ich gerne mal einen Abend machen würde, um über die verschiedenen Modelle zu reden. Der Angebot gilt weiterhin und draußen beim Ausgang liegt eine Abschlussarbeit, wo drei Endzeitmodelle vorstellen und ein Kommentar zu der Offenbarung mit vier Auslegungsschulen zur Offenbarung. Und über das möchte ich gerne reden. Ihr müsst euch einfach darauf vorbereiten. Aber eine gängige Sicht, wo die meisten von euch damit aufgewachsen sind, die in christlichen Kreisen aufgewachsen sind, ist das. Es ist relativ kompliziert, aber da wollen wir von der Entrückung der Gemeinde reden. Und die Meinung von dieser Sicht ist, dass dort bei der Entrückung der Gemeinde, dass das passiert, bevor die sieben Siegelgerichte und die anderen Gerichte überhaupt passieren. Dass Jesus seine Gemeinde wegnimmt, entrückt. Da wird da und nach und da die Trübsalzeit, das ist eben dann die Zeit, wo die Gerichte über die Welt gehen, aber wo die Gemeinde von Jesus bereits weg ist. Und da steht Israel als Nation. Die Meinung von dem Modell ist, dass in dieser Zeit die 144.000, die versiegelt werden, die im Kapitel 7 bestehen, dass das Volk Israel ist, wo dann den Messias erkennt in dieser Zeit von der grossen Trübsal und damit auch gerettet wird. Nach dieser Trübsalzeit, wo sollen 7 Jahre gehen, aufgrund von einer Prophetie von Daniel, relativ kompliziert, gell? Aber gleich, da wären 7 Jahre von da, von der Entrückung bis zur Wiederkunft. Und dann geht es 1000 Jahre, dann werden es 1000 Jahre reich. Das ist ein Modell, wo uns in den letzten 20 Jahren verkauft worden wäre, wenn das einzig Richtige wäre. Obwohl ich heute Morgen da behaupte, es gibt kein Modell, das so viel Spekulation drin hat wie das. Und so viel in die Bibel hineingelesen wird, wie bei dem Modell. Darum wird meine Auslegung nicht in diese Richtung gehen, sondern in eine andere Richtung. Das wäre ja relativ attraktiv, oder die Vorstellung, dass man dann nicht mehr da ist, wenn es ein bisschen schlimm wird auf dieser Welt. Aber sie bringt doch zahlreiche Schwierigkeiten aufgrund des Bibeltextes mit sich. 2 von verschiedensten Gründen möchte ich hier anfügen. Warum, dass ich nicht glaube, dass das nur die Juden betrifft, die 144, sondern dass ich glaube, dass das die gesamte Vollzahl der Berufenen sind, die zu Jesus Christus gehören, die wir auch dazugehören. Wir brauchen die Versiegelung auch, weil auch wir die schwierigen Zeiten würden erleben auf dieser Welt, bevor Jesus wiederkommt. Die Versiegelung erfüllt, also der erste Grund ist, die Versiegelung erfüllt exakt die Verheißung, die Jesus im Sendschreiben an Philadelphia den Überwinder aus allen Völkern gegeben hat. 3, Vers 12. In einer späteren Vision, Kapitel 14, sieht Johannes wieder die 144.000 auf dem Berg Zion. Wieder 144.000. Und dort werden sie als die identifiziert, die für Gott von dieser Erde erkauft worden sind. Und für Gott erkauft hat Jesus durch sein Blut Menschen aus jeder Sprache, aus jedem Land und aus jeder Nation. Von dieser Schar von 144.000, wo ich in meiner Auslegung glaube, dass das uns alle betrifft und nicht nur die Juden, hat Johannes nur gehört. Er hat das nicht gesehen, er hat das gehört. Weil 144'000 hätte er gar nicht sehen können und können wissen, dass sie so viele sind, sondern hat er gehört. Jetzt sieht er, in der zweiten Hälfte vom Kapitel 7, sieht er eine riesige Menschenmenge, was heisst, aus allen Nationen, Stämmen und Völkern und Sprachen vor dem Thron und vor dem Lamm stehen. Sie waren mit weißen Gewändern bekleidet und hielten Palmzweige in ihren Händen. Auf die Frage, wer die Menschen sind, sagt Jesus, das sind diejenigen, die aus der großen Prüfung kommen. Sie haben ihre Kleider im Blut des Lammes gewaschen und weiß gemacht. Wir sehen hier Menschen, Johannes sieht Menschen, eine Menschenmenge, die überwunden haben. Sie haben trotz Widerstand und Verfolgung an Jesus festgehalten. Ihre weißen Gewänder zeigen, dass die frohen Überwinder vom Märtyrer aus dem fünften Siegelgericht sind. Offenbarung 6, dass das die gleichen sind, die gleichen mit den gleichen weißen Kleidern bekleidet. Wir haben gehört letztes Mal, dass sie auf ihre Klage hin mit weißen Kleidern bekleidet worden sind, weiße Gewänder bekommen haben. Die klagenden Märtyrer, die Gerechtigkeit erwartet haben und die siegesfrohen Überwinder hier aus dem Kapitel 7, wo ihren Gott und Retter loben, sind ein und dieselbe Gruppe. Aus verschiedenen Perspektiven. Und ich möchte auch mal zwischendrin sagen, wenn du jetzt nicht alles ganz genau verstehst heute Morgen, dann begreife ich das. Ich kann es aber auch nicht ganz einfach nur einfach machen, leider. Aber ich glaube, dass die Botschaft, die ich heute Morgen euch durchgebe, dass da jeder versteht, um was es wirklich geht. Und dass die Herausforderungen und Fragen persönlicher Art uns alle etwas angehen. Aber wenn du dich nicht alles ganz gut einordnen kannst. Ebenfalls ein und dieselbe Gruppe sind die 144'000. Also ich glaube, dass die im Kapitel Offenbarung 7, die erste Gruppe, die er gehört hat, die 144'000, und die zweite Gruppe, die er gesehen hat, die grosse Menschenmenge, dass das die gleiche Gruppe ist. Spricht sehr viel dafür. Die versiegelte und gezählte Armee von Israeliten repräsentiert die treu kämpfende Gemeinde auf der Erde. Die unzählbare Schar von Völkern zeigt die siegreiche Gemeinde im Himmel, wo siegreich aus der Drangsal, aus der Trübsalzeit hervorgeht. Und wir wissen ja, die Hochzeitskleider, die kommen ja schon vor bei Jesus, wo er ein Gleichnis erzählt vom Hochzeitsfest, wo er eingeladen hat zum Hochzeit und alle sind gekommen und am Schluss ist der Bräutigam gekommen, Jesus, und hat gesagt, warum hast du kein Hochzeitskleid an? Einer hat kein Hochzeitskleid an. Und zudem hat er dann gesagt zu den Dienern, bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Die Hochzeitsfeier ist ein Bild für den Moment, wenn Jesus wiederkommt und seine Gemeinde, die sogenannte Brut, zu sich nimmt. Wer dann kein weißes Gewand hat, ist nicht zum grossen Fest eingeladen. Das weiße Kleid muss einem gegeben werden. Das kann man nicht selber holen, kaufen, färben. Das ist reine Gnade. Das wird den Menschen geben, die überwinden. Die Menschen, die das Siegel vom Geist tragen, werden zu Überwinder und kommen ein weißes Kleid über. Und bei dieser Menschenmenge, bei dieser unzählbaren aus allen Nationen, die kommen in den Himmel und loben Gott. Vers 10, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Aufs Lob von der Gemeinde antwortet der Chor von den Engeln und den lebendigen Wesen mit dem siebenfachen Lobpreis von Gott. Fast gleich, wie wir es im Kapitel 5 schon gesehen haben. Und sagt den Amen, den Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist praktisch die Wiederholung vom Lobpreis aus dem Kapitel 5, nur mit einer Veränderung. Statt Reichtum steht Danksagung. Das ist die angemessene Reaktion von seinen Geschöpfen auf die rettende Gnade. Und dann muss man sehen, Menschen, die aufgrund von ihrem Glauben an Jesus Christus haben müssen sterben, kommen also nicht klagend in den Himmel, sondern dankend und anbetend. Hey, das ist entscheidend. Das müssen wir sehen. Die kommen nicht zu Gott und sagen, hey, was ist los, wo bist du gewesen? Jetzt müssen wir mal ein Hühnchen rupfen mit dir. Die kommen dankend, lobend und anbetend in den Himmel. In Offenbarung 14, Vers 16 gehört Johannes eine Stimme, das ist ein paar Kapitel später, schreibe auf, gesegnet sind die, die von nun an im Herrn sterben. Ja, spricht der Geist, sie sollen von all ihren Mühen ausruhen, denn ihre guten Taten folgen ihnen nach. Das ist, in der Offenbarung sind 7 Seligpreisungen versteckt. Das ist die 2. von den Seligpreisungen. Selig sind, gut geht es denen, glücklich sind die, die für den Herr gestorben sind. Und die grosse Belohnung erfahren die Überwinder dann ganz konkret. Das heißt dann im Kapitel 7. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Eigentlich heisst es da Zelten, Campieren. Ganz nah zusammen, Abenteuer. Sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten, noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut, denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Von einer Sekunde auf die andere wird ihnen bewusst, dass der Lohn jede Mühe und Verfolgung wert war. Die kühnsten Träume werden zigfach übertroffen. Die Hoffnung spornt die leidende Gemeinde an. Und darum haben wir am Anfang als Einstieg den Video geschaut, um uns bewusst zu werden, das, was wir hier erleben, das ist nicht normal. Normal ist für Christen, dass sie bedrängt werden und verfolgt werden. Wenn der Zeit alles wäre, würde es sich niemals lohnen, für das Bekenntnis zu Jesus zu sterben. Motivation für den Märtyrertod von Jesus am Kreuz ist die Freude, die ihn danach erwartet hat. Auch wir brauchen im Hinblick auf die stärker werdende Drangsal, wenn wir Offenbarung lesen, wenn wir merken, das könnte noch länger werden. Wir brauchen eine Freude, eine Aussicht auf etwas, das noch kommt. Die Aussicht auf das gemeinsame Zelten mit Gott soll unsere grosse Freude und unser Antrieb sein. Was ist uns mehr wert? Unser Leben oder der von Gott? Wenn wir lieber miterleben wollen, wie unsere Kinder aufwachsen, als heute ins Gesicht von unserem Heiland zu schauen, dann haben wir keine Vorstellung von Gottes Schönheit. Wenn wir uns Sorgen machen, was mit unseren Kindern passieren würde, wenn wir nicht mehr da wären, dann haben wir keine Vorstellung von Gottes Fürsorge. Puh. Ich habe mir lange überlegt, über die Sätze zu sagen heute Morgen. Und ich bin auch der Hinterste persönlich. Ich möchte nochmal das Beispiel anfügen, das ich schon vor ein paar Wochen gesagt habe, von dem chinesischen Pastor, der aufgrund von seinem Glauben an Jesus Christus zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt worden ist. Wo er erfahren hat, dass seine Frau am Erblinden ist, hat er eine Erklärung unterzeichnet, wo er seinem Glauben widersagt hat. Und er ist frei geworden. Kurze Zeit später hat er so ein schlechtes Gewissen bekommen aufgrund von seinem falschen Bekenntnis, dass er es widerrufen hat. Und das hat ihm weitere 30 Jahre Gefängnis eingetragen. Ich glaube, der hat verstanden, dass es in der Nachfolge Jesu um mehr geht als um mein persönliches Glück. Hey, man, Leute, wir sind zu etwas berufen, das grösser ist als unser persönliches Glück. Nämlich Beziehung mit Jesus Christus, dem ewigen Gott, dem Schöpfer, dem König von aller Könige. Und in dem Moment, wo wir ihn werden von Angesicht zu Angesicht sehen, wissen wir, dass sich alles gelohnt hat. Der Paulus setzt die jetzigen Leiden in die Relation zur Herrlichkeit, wenn er sagt: Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Bedeutungslos. Verfolgung und Drangsal gehören zum Kernstück vom christlichen Glauben. Das ist nicht sondergut für ein paar, die Pech hatten. Es ist sehr außergewöhnlich, dass wir hier in der westlichen Welt kaum in Berührung gekommen sind. Darum wirkt die Offenbarung auf uns eher bedrohlich. Aber die Offenbarung richtet sich zuallererst an die stark bedrängte Gemeinde. Beispielsweise vom 1. Jahrhundert stark bedrängt vom Römischen Reich und von den Juden. Von Jerusalem. Für sie bedeuten die Worte Vision, Hoffnung, Freude, Mut und Zuversicht bedeutet. Das will sie auch bei uns tun. Ich danke dir von ganzem Herzen, Vater im Himmel, dafür. Ich möchte dir Danke sagen, Vater, für diesen Gedanken, für die Wahrheit, für die Tatsache, dass wir zu mehr berufen sind als zum persönlichen Glück. Ich möchte dir Danke sagen, dass wir zu etwas berufen sind, wo es wert ist, Nachteil, Verfolgung und allenfalls sogar den Tod in Kauf zu nehmen. Du bist grösser. Und ich möchte dir Danke sagen, dass du unser Vorbild bist, auch wie du am Kreuz gestorben bist für uns. Du bist auch am Kreuz Vorbild gewesen für uns. Wie du aufgrund von deiner Freude, die dich danach erwartet haben, den bitteren Kelch getrunken hast. Wir sind heute Morgen da, um dir zu ärgern über dem. Du grosser Gott, du machst es gut. Du machst keinen Fehler. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Amen.